Wenn wir uns hier zum Gottesdienst versammeln, dann sind ja drüben auch viele Eltern und Kinder. Drüben ist der Kindergottesdienst. Wir freuen uns, dass die Kinder vom Kinderchor jetzt zuerst mit uns beginnen. Jesus spricht einmal davon, was im Himmel Freude ist. Ich denke, im Himmel kann man über viel, was in unserer Welt und in unserem Leben geschieht, nur entsetzt sein. Worüber ist Freude im Himmel? Über einen Menschen, der umkehrt, der im falschen Weg stoppt und zurückgeht und sich von Gott führen lässt. Im Himmel ist Freude über jeden Sünder, der Buße tut. Und nun wollen wir mit einem Lob Gottes beginnen. Danke dem Herrn, 333. Danke dem Herrn, wir singen alle Verse. Lasst uns beten. Du großer, heiliger, ewiger Gott, unser lieber himmlischer Vater, wir wollen vor dir jetzt stehen. Du hast uns diesen Tag geschenkt, du hast uns unser Leben gegeben, du hast uns bis heute erhalten und geführt. Aber es sind auch so viele Dinge, wo wir auf falschem Wege sind, wo wir wider dich gesündigt haben, Unrecht getan haben. Es ist uns leid, lieber Herr. Und wir bitten von Herzen um deine Vergebung. Du kannst uns ganz frei und los machen. Wir wollen vor dir nichts anderes, als dass du uns korrigierst, als dass du uns ganz neu ausrichtest und das Hören gibst, dass wir deinen Willen vernehmen, dass du uns das gehorsame Herz schenkst, dass wir deinen Willen auch umsetzen können im Tun. Lieber Herr, wir wollen vor dir in der Stille all das sagen, was uns jetzt bedrückt. Danke, dass du, Herr, hörst, wenn wir dich anrufen. Amen. Und nun singen wir miteinander Sonne der Gerechtigkeit, 263. 263. Christian Gottlob Barth, er war so ein Wachrüttler. Und er hat das schon damals gemerkt, was jetzt zu einer furchtbar lähmenden Krise der Christenheit geführt hat. Der Schlaf der Sicherheit. Davon ist auch heute noch mal die Rede, wenn wir nachher vom Jona, dem Propheten, reden. Ich lese aus Matthäus 12, was Jesus zum Jona sagt. Matthäus 12, Vers 38, das Seite 17 im Neuen Testament. Immer wichtig, was Jesus zu alttestamentlichen Stellen sagt. Vielleicht meint einer sonst, ja, wie ist das? Jesus hat sich zur Wahrheit des Berichteten bekannt. Das ist wichtig für uns. Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu Jesus: Meister, wir möchten gern einen Machtbeweis, ein Zeichen von dir sehen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, ihr kennt das ja aus vielen Gesprächen, irgendeinen Beweis, der uns zum Glauben nötigen könnte. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn die von Ninive, die taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören, und siehe, hier ist mehr als Salomo. Und jetzt singen wir miteinander, erneuere mich, o ewiges Licht, 390. 390. Wir lesen jetzt aus Jona Buch Kapitel 3 und 4, Seite 878 in Ihren Bibeln. Es ist gut, wenn Sie mitlesen, man hat immer mehr davon und es ist immer gut, dass Sie prüfen, denn nur das Wort Gottes ist für uns verbindlich, nicht die Meinung von menschlichen Predigern. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona, mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive, als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen. Und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Weg und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdruss Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen, so nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Das steht in der Bibel drin nicht vorbildlich, sondern das ist Quatsch. Viele sprechen auch so und meinen das einfach: Ach, dürfte ich doch schon sterben. Nein, Gott braucht sie lebendig, auch in Jonas Flucht, feige Flucht. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber was? Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast. Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb? Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Dazu auch viele Tiere. Auf dem Atlantik ist ein großes Passagierschiff unterwegs und läuft plötzlich auf einen Eisberg. So unglücklich, die ganze Seite ist aufgerissen. Und sofort strömt das Wasser in das Schiff. Das Schiff kriegt Schlagseite, es bricht Panik aus, die Leute stürzen auf Deck, drängen in die Rettungsboote, man hört die Schreie, bald fällt auch die Stromversorgung aus, nur noch eine Notbeleuchtung gibt ein wenig den Weg frei. Und mitten in dieser ganzen Panik dieses untergehenden Schiffs ist ein pflichtbewusster Steward. Und der sagt: Halt mal. Ich muss mein Leben retten, aber vielleicht ist irgendwo in einer der Kabinen noch ein hilfloser Passagier. Sie hatten ja verschiedene Ältere dabei und ein paar Gehbehinderte hinter dem Rollstuhl. Vielleicht kann ich einem noch mal helfen. Und der Steward rennt runter und ist ganz schwierig. Die Gänge sind schon ganz schief, weil das Schiff Schlagseite hat. Und er rennt entlang an diesen Kabinen und ruft verzweifelt: Raus, raus, Schiff geht unter. Und dann kommt er in den Salon durch, weil hinten nochmal ein paar Kabinen der ersten Klasse sind. Und wie er durch den Salon durchkommt, das sieht er hinten im Eck, ein paar Männer sitzen. 18, 20, weg. Die spielen Skat. Das gibt's doch nicht. Brüllt aus Leibeskräften: Raus, raus, das Schiff geht unter. Die reizen weiter. Brüllt lauter und sagt: Geht doch um euer Leben, Leute, ihr müsst doch raus. Sagt der eine zum anderen: Der ist mir richtig aufdringlich. Und der andere sagt: Der spricht so von oben herab. Und der andere sagt: Der ist so emotional. Ja, der Steward packt schließlich einen der Schulter und sagt: Leute, ich meine euch. Sagt er: Lassen Sie bloß die Finger von mir, werden Sie bloß nicht so aufdringlich. Man kann seine Rettung verpassen, wenn man den Ernst der Lage nicht erkennt. Und das Erschütternde ist, dass die meisten Menschen heute nicht wissen, dass es eine ganz brisante Situation der Welt ist. Wenn Gott gesprochen hat in dieser Welt, von Anfang an, war es immer sein letzter Ruf, lass dich retten. Bei Noah, beim Untergang Sodoms, gucken Sie mal im Neuen Testament nach. Es wird immer wieder erwähnt, was das Predigtthema Jesu war. Jesus hat fast nur ein Predigtthema gehabt. Tut Buße. Das heißt, reißt Steuer herum, fangt ganz neu mit Gott euer Leben an. Es ist letzte Stunde und es ist eine ernste Stunde. Man kann die Warnungen in den Wind schlagen. Es ist erschütternd, wie die Christenheit im Schlaf der Sicherheit sich wiegt. Die meisten Christen, mit denen Sie sich darüber unterhalten, werden sagen, ach, so schlimm wird das schon nicht sein. In ihrem Kopf haben sie ein Bild von Gott, wie wenn ihm alles wurscht wäre. Sie können repräsentative Kirchenführer heute hören, die ihnen von der Kanzel runter erzählen und sagen, alle Menschen werden selig. Wissen Sie, dass diese Menschen Ihnen im jüngsten Gericht nicht helfen können? Kein bisschen. Sonst sind selber entlarvt als Lügner. Im Wort Gottes steht's anders. Die Frage, worauf Sie Ihre Überzeugung bauen? Auf die landläufige Meinung einer vertrottelten Christenheit, die irgendwie da sagt, ach, so alles nicht so wichtig und es geht doch alles ganz schön. Und dann denken Sie in all diese Worte, wir haben jetzt in den letzten Sonntagen verschiedene erwähnt. Wir müssen einmal Rechenschaft geben vor dem Heiligen Gott über ein jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Wenn der Hauskreis, in dem Sie sind, langweilig ist, nehmen Sie sich bloß für die nächsten paar Mal das vor, das sagen, jetzt nehmen wir die Bibel her und suchen einmal, was dort drin steht, von den Propheten bis zu Jesus, bis zum Paulus, bis zum Schluss zur Offenbarung, über den Ernst der Entscheidung. Und dann werden Sie immer wieder auf das Wort stoßen, dass Menschen verloren sind, wenn sie die ausgestreckte Hand Gottes der Rettung jetzt nicht ergreifen. Und dass dieser Ruf der Rettung seine Stunde hat, den Augenblick, wo man zupacken muss, das wird immer wieder erzählt, das ist ganz wichtig. Es ist mir immer ganz unheimlich, wenn das in der Bibel drinsteht, dass man verloren gehen kann, auch in diesem schönen Wort. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahin gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und Sie müssen im Wort Gottes selber suchen, so wie wir heute diese Stelle bei Jona haben, wo wir sagen, die Missstände von Ninive, die waren schlimm. Jeder lebte selbstlos, egoistisch drauf zu. Sie taten ihre Geschäfte und waren so ganz mit sich beschäftigt. Keiner dachte an den Ernst, dass man vor Gott Rechenschaft geben muss. Und da kann man oft klagen über die böse Welt und sagt, warum lässt Gott die Welt? Gott lässt die Welt nicht. Dass zuerst mir einmal wichtig, in dieser Lage sind wir. In dieser Lage sind wir. Der Ernst. Eine Welt unterm Zorn Gottes. Und wir können vor Gott nicht bestehen. Jetzt kommt die nächste Frage. Wie kann man Gleichgültige aufwecken? Wie kann man Gleichgültige aufwecken? Weil die Aufgabe vom Jona. Gott schickt den Jona hinein in diese Stadt Ninive. Wie macht man das? Wenn die Leute sagen, ach, das wird schon nicht so schlimm sein und schließlich am Ende ist Gott sicher gütig und gnädig. Und so merkwürdig, dass gerade die Gnade Gottes, die eine so heilige ist, durchs Blut Jesu festgemacht, dass man die oft so leicht nimmt und damit spielt. Der Jona hat gesagt, ich kann doch nicht nach Ninive rein. Die Leute lachen ja, wenn ich komme. Und wenn ich den anderen vom Gericht Gottes rede, das, wie hat es da bei Lot geheißen, wie der Lot zu seinen Schwiegersöhnen kam? Es war ihnen lächerlich. Die haben sie im Bauch gehoben, sagen, unser alter, doofer Schwiegerpapa. Jetzt fängt er noch Spinnen an im Alter. Was soll da untergehen? Die Welt geht munter weiter. Und nach dem Tod wird es auch irgendwie noch happy sein. Und Jona hat gar keinen Mut. Wie soll ich denn das machen, da hineinzugehen? Welche Methode? Das sagen wir immer wieder. Da brauche ich eine Methode, da brauche ich eine Schulung. Wir hätten vielleicht Ninive in viele Bezirke eingeteilt, hätten ganze Teams ernannt, die Ninive durchbesuchen und das irgendwie systematisiert. Das Recht, das dürfen Sie tun. Ich freue mich, wenn Sie Leute zur Hand haben. Aber was hier erzählt wird, ist, dass Gott einen Einzelnen bevollmächtigt, dass er ganz Ninive aufwecken kann. Und da hat es Gott wieder demonstriert. Wenn ein Mensch überhaupt zur Besinnung kommt, in diesem Schlaf der Sicherheit, ist es immer Gottes Werk. Gottes Werk allein. Jona ist nur das Werkzeug. Eine Voraussetzung braucht der Bote Gottes nur. Was? Der Jona hat ja selber ganz drastisch in seinem Leben erfahren, was es heißt, gerettet sein. Also wieder am Strand stand, als er aus diesem unheimlichen Verlies des Fisches wieder entkommen war. Voll Lob und Dank, Herr, ich darf leben. Was ist das für ein Wunder? Deine Güte trägt mich, deine Liebe trägt mich. Und sagt Gott, so. Und jetzt gehst du zu den anderen. Jetzt erzählst du, was du erlebt hast. Es gibt nur eine Voraussetzung, wenn man Bote Jesu in dieser Welt sein will, dass man selber erlebt hat. Nicht so ungeeignet, als wenn man mit irgendwelchen großen theologischen Sachen plappert. Es geht darum, dass wir anderen Menschen erzählen, was wir selber erlebt haben. Das interessiert die anderen. Das Zeugnis meines Lebens, meiner Erfahrung. Der Jona hatte ja wirklich große Bedenken, den Dienst zu beginnen und zu sagen, ich will ein Bußprediger, nein, will ich nicht. Was ist heute unser Lebensziel? Wir haben das Motto, unser Zeitgeist bläst es uns allen so, wir wollen uns selber verwirklichen. Boten Gottes können sich nicht selber verwirklichen. Im Dienst Gottes geht's, ob es Ihnen passt oder nicht, autoritär zu, weil Gott eine Autorität ist. Und da sagt er, Jona, geh auf! Nach Ninive. Und da muss man immer wieder schlucken. Ganze Missionsgeschichte ist voll von solchen Menschen wie Jona. Ganz einfache Leute, oft ungelehrte Leute, unbegabt. Sie haben die Rettung Gottes in ihrem Leben erfahren und sie haben gelernt, dass wenn Gott ruft, man gehen muss. Übrigens auch im Dienst in unserem Land, in ihren Aufgaben. Wenn Gott sie ruft, dann tun sie diesen Dienst in seinem Namen. Es geht nicht um ihr Empfinden, um ihre Lust, um ihre Meinung. Gehen sie, denn die Befehle Gottes sind voller Verheißung. Und wenn Gott seine Leute schickt, dann ist das nie umsonst. Und wenn das eine noch so schwierige Aufgabe ist, ich habe es Ihnen vor ein paar Sonntagen gesagt, jedes Mal, bei mir, wenn ich reden soll, spricht alles dagegen. Bei uns allen das gleiche Hemmnis. Also, dass wir in diesem verkehrten Geschlecht noch einmal von dem reden, was Gott uns geoffenbart und gezeigt hat. Und so was Großes, wenn Sie in Ihrem Leben anfangen und sagen, ich muss mich jetzt gar nicht zuerst selber überlegen, was ich tun muss. Ich kann mich einfach nach den Befehlen und Geboten Gottes ausrichten. Der längste Psalm in der Bibel, das ist der, der von den Geboten Gottes handelt. 119. Psalm. Da ist, ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Prima, wenn Sie sagen, Herr, ich will jetzt bloß nur wissen, was du willst. Ich will nicht mehr sagen, was ich mir vorstellen kann oder was ich meine oder denke. Ich will bloß noch deinen Befehlen gehorsam sein. Und wenn Sie anfangen, mit den Befehlen Gottes, mit den Weisungen Gottes zu leben, kann Gott Sie gebrauchen und zum Segen setzen. Gerade haben wir den Vers gesungen. Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, der dir mit Lust Gehorsam leist und nicht sonst als was du willst will,
ach Herr, mit ihm mein Herz erfüllen. Meiner ersten Afrika-Reise vor vielen Jahren, damals in Uganda, traf ich so eine englische Teeplantagenbesitzerfamilie Wilson in ganz großer Not. Die waren bedrängt von einem grausamen Diktator und haben da erzählt, in welcher Angst sie leben. Und dann haben sie gezeigt, worin sie ihren Glauben noch haben. In dieser Situation, als die Engländer gedemütigt wurden und ihres Lebens nicht mehr sicher waren, dann sangen sie dieses Lied, das ich seitdem so liebe. Trust and obey. Es gibt keinen anderen Weg als Vertrauen und Gehorchen. Man kann nicht an Gott glauben, ohne ihm gleichzeitig den Gehorsam versagen. Dann sagte die Frau so schön, solange uns Gott hier hingestellt hat, bleiben wir, auch in unserem weltlichen Beruf. Und dann stehen wir unter seinem Schutz, wenn wir in seinen Geboten sind. Machen Sie sich das zum Motto. Trust and obey. Glaube, vertraue und gehorche. Nie das eine ohne das andere. Und gehe den Weg. Und dann kann man nur staunen, was ein einzelner schwacher Mann tun kann. Was hat er getan? Die ganze Stadt bekehrt sich. Die ganze Stadt bekehrt sich. Nein, nicht ein einzelner Mann, sondern was Gott mit einem gehorsamen Menschen tun kann. Mit einem, der ihm vertraut. Und sogar die Tiere werden noch ins Fasten hineingenommen. Und der König streicht von seinem Thron herunter und demütigt sich vor dem heiligen Gott. Ich muss immer daran denken, dass die größten kirchlichen Reichsgotteswerke in unserer Stadt Stuttgart alle von Nicht-Theologen aufgebaut wurden. Von Leuten, die irgendwo im Beruf standen, die aber brannten für die Ehre Gottes. Ob das die Sonntagsschularbeit war, ob das der CVJM war, die Missionskreise, das Diakonissenhaus und was alles. Leute, die für die Ehre Gottes gebrannt haben und die unsere Stadt geprägt haben. Es waren christliche Kaufleute, die sogar dafür gesorgt haben. Die haben ihre Geschäfte auf einmal sonntags zugelassen. Damals im letzten Jahrhundert waren Stuttgart Läden offen. Und da geschah das Wunder, dass die anderen Kaufleute plötzlich auch noch ihren Laden zusperrten. Weil ein paar vorangingen, im Gehorsam Gottes. Orientieren Sie sich doch nicht dauernd den anderen, sondern gehen Sie Ihren Weg mutig und unentwegt, entschlossen, ohne Angst. Gehen Sie Ihren Weg im Gehorsam Gottes. Noch ein letztes. Welch eine Not hat Gott mit seinen kleinkarierten Leuten? War der Jona ein großer Mann oder war er ein kleiner Mann? Ein ganz kleinkarierter Mann. So wie alle Boten Gottes, wie Sie und ich, kleinkariert bin. Und das sieht man daran, und das ist gut, dass in der Bibel das immer ganz offen erzählt wird. Ob das die jüngeren Apostel sind, da werden alle Schwächen ganz schonungslos aufgedeckt. Da kann man kein Heldentum mehr machen, auch keine Heiligenverehrung. Gut so. Und dann brauchen wir gar nicht viel von uns immer wieder denken und meinen. Gott braucht nicht unser Geld und nicht unseren Einfluss und unsere Ehre, sondern Gott sucht nur Leute, die ihm vertrauen, die auf ihn bauen. Aber dass Gott mit solchen kleinkarierten Leuten immer wieder schafft, kein irdischer Chef würde mit solch einem Personal wirklich arbeiten, wie das ist. Denn da bricht die Bußbewegung los, die Leute von Ninive sind erschüttert. Und wo bleibt der Jona jetzt? Mir ist ihm wieder schwer, dass wir sicher auch sehr viel Seelsorge versäumen. Er müsse doch jetzt wie einst der Statthalter Nehemia unter die Leute springen und sagen, bekümmert euch nicht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Er müsse doch von der Vergebung Gottes reden. Nein, der Jonas sitzt abseits. Sicher können Sie auch viel erzählen, was man an Ihnen versäumt hat, wo wir blind waren und nicht gemerkt haben. Das ist das Schlimmste, wenn wir den Menschen das versäumen, zu sagen, dass Gott doch heilen will. Gott will nicht zerschlagen. Es ist wahr mit dem Ernst des Gerichtes, ganz wahr. Und wir gehen auf die Stunde des Gerichts zu, aber es gibt heute die wunderbare Möglichkeit, volle Vergebung zu erhalten. Die Leute von Ninive sagten, ja vielleicht lässt Gott sich erbitten, ja vielleicht, das ist ja schrecklich, diese Ungewissheit. Nein, Gott lässt sich erbitten. Und schon im alten Bund gibt es die große Verkündig und barmherzig und gnädig ist der Herr, der, der ihn aufrichtig sucht, erfährt Vergebung. Jetzt habe ich gedacht, ich muss Ihnen das einfach sagen, wenn Sie das hören. Ich freue mich, wenn Sie so andächtig zuhören. Aber es muss doch jetzt Konsequenzen bei Ihnen haben. Wissen Sie, im Lichte Gottes, da gibt es ja viele Dinge in unserem Leben, die sind nicht recht. Die sind nicht recht. Wenn der, der neben uns sitzt, jetzt wissen würde, was bei uns alles los war, würden wir versinken. Aber Gott sieht es ja. Bitte Sie einfach, machen Sie doch in Ihrem Leben Frieden. Sagen, es ist alles gut. Ich will heute umkehren. Es gilt mal mir, der Bußruf. Wenn Gott Zeit lässt und ich noch lebe, dann doch deshalb, dass ich heute Friede mit Gott habe, dass ich seinen Segen ergreife, dass ich den Weg gehe, wo er mit mir ist. Ich will doch umkehren. Was die Leute von Ninive gemacht haben, das will doch ich noch viel mehr tun. Ich will das doch ergreifen. Und das steht Ihnen heute offen, dass Sie jetzt unter dem Kreuz Jesu alle Schuld weglegen dürfen. Die schmutzigen Dinge, die verfehlten Dinge, die unrechten Dinge. Legen Sie es ab und trennen Sie sich davon. Es ist ganz herrlich, dass es eine Vergebung gibt und eine Umkehr. Das Wort von der Buße und von der Umkehr ist kein bedrückendes Wort, sondern ein ganz herrliches Wort. Es kann alles heute, jetzt neu werden, bloß herumdrehen, raus aus dem Dreck, weg von dem Alten. In unserer Welt ist immer so, dass wenn ein Flugzeug abstürzt oder sonst irgendwas passiert, einer tot umfällt oder ein Verkehrsunfall ist, sucht man immer einen Schuldigen. Einer muss ja schuldig sein. Die Welt ist erst beruhigt, wenn sie den Schuldigen gefunden hat. Bei Gott ist anders. Gott freut sich erst, wenn Sie wieder in seine Arme heimkehren, wo Sie ihm davongelaufen sind. Und die Botschaft, die müssen Sie weitersagen. Ob die anderen über Sie lachen oder grinsen, wissen Sie, dass in den Herzen der Menschen das viel tiefer wirkt, was Sie sagen, als die Menschen nach außen oft zugeben. Jesus sagt einmal, es kann niemand zu mir kommen, es ziehe ihn denn mein Vater. Wenn Gott in Ninive schon solch eine Winde geschaffen hat, was kann erst Gott heute in unserer gottlosen Stadt wirken, wenn Christen anfangen, sich zu bekehren? Wenn Christen anfangen, sich zu trennen vom Bösen, im Gehorsam mit Gott leben und Gott ganz trauen, da kann eine ganz neue Welt entstehen, wenn Menschen umkehren. Wir erleben heute überall in der Welt große Erweckungen, große Aufbrüche, aber bei uns ist es still. Das ist ein Versagen der Christen. Es ist gut, dass aller Personenkult zerstört wird, auch beim Jonas. Es ist ein ganz schwacher, versagender Mann. Mit der Kirche kann man keinen Staat machen. Mit den Christen kann man keinen Staat machen. Aber Gott will, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Jesus sagt, am jüngsten Tag werden die Leute von Ninive einmal aufstehen und sagen, das habt ihr gehört, Sonntag für Sonntag. Und ihr seid so weitergelaufen, gehinkt auf beiden Seiten in einer unklaren Lage. Oder war euer Leben geprägt von der ganzen Hingabe, von dem einen großen Zeugnis, das euer Leben prägt? Ich möchte Sie heute einfach einladen. Ganz neu die Gnade Gottes über ihrem Leben selber zuerst einmal wieder ergreifen. Sag, Herr, ich will nicht verloren gehen. Ich will nicht hinuntergezogen werden unter meiner Schuld. Ich will selig werden bei dir. Und ich möchte noch viele mit mir ziehen, von meinen Nachbarn, von meinen Familienmitgliedern, von meinen Enkeln. Könnte mich ja in der Ewigkeit nicht freuen, wenn eins von ihnen fehlen würde. Amen. Weicht ihr Berge, fallt ihr Hügel. 615. Von der Gnade Gottes, 615, 1 und 2 und dann noch den letzten Vers. Lasst uns beten. Du treuer und barmherziger Gott und Vater, du bist in deiner Güte uns schon oft nachgegangen. Und wir haben dein Reden, auch dein Mahnen deutlich vernommen. Herr, wir haben uns oft versteckt und sind vor dir geflohen. Vergib uns, wo wir dein Wort von uns weggeschoben haben. Wir wollen einfach vor dir bleiben, auch mit all dem, was uns in unserem Gewissen anklagt, wo wir Unrecht tun, in falschen Beziehungen leben, wo böse Dinge uns beherrschen. Herr, mach du uns ganz neu. Wir danken dir für das große Wunder der Vergebung. Wen du frei machst, der ist ganz frei. Und wenn unsere Sünde gleich blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden. Hilf uns zu einer ganzen echten Umkehr unseres Lebens und Tuns und hilf uns zu einer Erneuerung deiner Gemeinde. Und fang in unserem Leben immer wieder an, dass du das aufdeckst, was geändert werden muss, dass wir uns nicht beruhigen in irgendwelchen heuchlerischen Worten, sondern dass wir durch und durch echt sind vor dir in deiner Gegenwart. Und dann bitten wir dich auch für die vielen Menschen um uns her. Herr, wir lieben sie. Und gib es auch immer so, dass wir es so weitersagen können. Dass sie sich nicht ärgern über uns, dass es nicht hochmütig oder besserwisserisch klingt, sondern dass wir in Liebe das weitersagen können, was doch viele schon fühlen, dass du ein heiliger Gott bist. Und dass so viel geändert werden muss. Gib doch du noch einmal solch eine Erweckung aus dem Schlaf der Sicherheit. Auch in unserem Land, auch in unserer Stadt. Wir wollen dir heute auch danken für die Freiheit, die du uns geschenkt hast. Nach dem Ende des letzten Krieges, für Recht und Gerechtigkeit. Wir dürfen dich auch bitten über diesen Wahlen. Und wir danken dir, dass wir in der öffentlichen Verantwortung auch deine Zeugen sein dürfen. Und dass du uns in dieser Welt gebrauchst, auch zum Mitwirken mit unseren Gaben. Hilf uns da, wo wir Ämter annehmen. In der Öffentlichkeit, dass wir reden in deiner Verantwortung und dass du Menschen berufst, die von deinen Geboten sich leiten lassen. Darum wollen wir dich bitten, um unseres Landes willen. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz und ich möchte bitten, dass die Frau Rieker und der Herr Vogler vorkommen. Wir haben nämlich heute einen Abschied. Bevor ich da noch etwas dazu sage, möchte ich David bitten, dass die beiden vorkommen. Ich möchte auch danken. Viele Helfer waren bei der Renovation unserer Jugendräume drüben im Gemeindehaus beteiligt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass das alles hat so wunderbar geschehen können. Vielen Dank all denen, die daran beteiligt waren. Dank auch der Haupt-Taxi-Stiftung, die uns darin finanziell gefördert hat. Und ganz besonders auch dem Kirchbauverein, der das möglich gemacht hat und die Gaben, die sie dort in unserem Förderverein gegeben haben, dass wir jetzt so schnell diese wichtige Renovation machen konnten. Aber jetzt möchte ich ein Wort zu Ihnen sagen, zunächst zur Frau Rieker. Sie wird uns nicht ganz verlassen, sondern sie wird nur mit der festen Verpflichtung entbunden sein zum 1. Oktober. Sie wird immer wieder spielen. Ich glaube, gleich die nächsten Sonntage im Oktober wird sie wieder spielen, aber als freie Mitarbeiterin, Frau Rieger, mit ihrer höflichen und vornehmen Art, haben Sie hier über 14 Jahre unsere Gemeinde beschenkt. Mit Ihren großen musikalischen Gaben. Konzertpianistin. Wir haben es immer wieder gehört, oft hat es uns leid getan, wenn am Ende des Gottesdienstes im Getrampel die schönste Musik und im Geplapper ausklang. Aber Sie haben uns unendlich oft erquickt und eingestimmt auf das Gotteslob. Und wir haben gemerkt, dass es Ihnen selbst darum zu tun war, nicht um die Töne, sondern um die Texte. Dass Gott gepriesen und geehrt wird, dafür wollen wir Ihnen danken. Deine Frau ist wieder drüben bei der Kinderübertragung oder ist sie hier? Aber sie gehört mit dazu. Was wären wir Männer ohne unsere Frauen? Keine 5%. Du bist vielleicht 50% noch, aber bei mir ist anders. Andreas, 7 Jahre hast du gedient. Ich habe gestern gesagt, wie Jakob um Rahel. Wir lassen dich ungern ziehen, aber wenn sich eine so große und schöne Perspektive ergibt wie bei dir, im Haus am Berg, dort als Hausmeister in Stuttgart-Schönberg tätig zu sein, wünschen wir dir von Herzen Gottes Segen. Du hast eine immer gütige, liebenswürdige und ganz feine Art gehabt. Und ich darf dir sagen, ich habe es immer wieder gehört, wie jeder in der Gemeinde dich geschätzt hat und ganz besonders sich gefreut hat, wenn er mit dir und deiner lieben Frau zusammentraf. Es ist ja so, wenn jemand in aller Stille den geringen Dienst tut, ist es im Reich Gottes so, dass es eine ganz besonders große Sache ist. Dass man ganz nah dran bei Jesus, der den anderen die Füße gewaschen hat, da wenn man den Dreck vom Boden wegwischt. Aber wir haben uns immer wieder gefreut, dass wir hier in den Räumen drüben und hier im Gottesdienst das alles tun konnten. Und wir danken euch beiden ganz herzlich und wünschen von Herzen euch Gottes Segen für euren weiteren Weg. Wir sind nun für ein halbes Jahr, müssen wir wegen einer Wiederbesetzungssperre, müssen wir warten, bis wir wieder jemand anstellen dürfen auf diese beiden Ämter. Wir freuen uns, dass Gemeindeglieder in die Lücke springen. Und ich denke immer wieder, diese Gemeinde, das ist kein Werk von Menschen, sondern hier redet Gott zu uns allen und ich bin überzeugt, dass auch noch in vielen Jahrzehnten diese Gemeinde weiter bestehen wird. Und wir wünschen nur, dass von hier aus viel Segen in unsere Stadt hineingehen kann. Wir haben aus unserer Gemeinde Missionarsfamilien, die wir ausgesandt haben. Heute denken wir an das Ehepaar Berthold und Renate Lampater, die in Belgien Missionsdienst tun. Eins der am wenigsten evangelisierten Länder dieser Welt ist Belgien. Noch schlimmer als in Frankreich. In Frankreich gibt es viele Häuser, wo es keine Bibel gibt. Dort in Flandern, in Aalst, tun die seit 5 Jahren einen ganz wichtigen Dienst des Gemeindeaufbaus. Wenn wir uns rüsten auf das vereinte Europa, was hat Europa in der Vergangenheit mit dem Evangelium bedeuten können für die Welt. Und wir sind heute in Sorge, wenn ein Europa entsteht, wo die Ehre Gottes in den Dreck getreten wird. Wir freuen uns, dass die Lamparders diesen kleinen Dienst tun. Es gibt ganz wenig Bibelgemeinden dort in Flandern. Und wir wollen für sie beten, wollen sie grüßen, wenn sie etwas einlegen wollen. Heute ist es für diesen Dienst in Aalst in Belgien bestimmt. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.